Kapitel 1. Im Westen nichts Neues. Altbekanntes zum Ersten Weltkrieg.
1914 begann der Erste Weltkrieg. Aber niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass es ein Weltkrieg werden würde. Dieser Krieg, so sahen es die Planungen des deutschen Generalstabes vor, sollte nur wenige Wochen dauern und mit der Niederlage Frankreichs und Russlands enden. Doch es wurde ein Weltkrieg, der 4 Jahre dauerte und erst durch die Niederlage der deutschen Armee und durch Revolutionen in verschiedenen Ländern beendet werden konnte. Die Bilanz: rund 10 Millionen Tote, davon im Deutschen Reich 1,81 Millionen. Verwundete Soldaten über 20 Millionen, darunter 4,25 Millionen deutsche Soldaten. Witwen 5 Millionen, Waisen 9 Millionen, Flüchtlinge 10 Millionen. Weil alle Ressourcen in die Rüstung und in den Krieg gesteckt wurden, gab es nicht mehr genug zu essen. Allein im sogenannten Steckrübenwinter 1916-17, benannt nach dem Hauptnahrungsmittel in Deutschland, starben rund 700.000 Menschen an Hunger. Die größten Schäden entstanden in den von deutschen Truppen besetzten Ländern, in denen die Materialschlachten stattfanden. Städte, Dörfer, Infrastruktur, Landwirtschaft und die Natur wurden vollständig verwüstet. Auf ihren Rückzügen vernichtete die Reichswehr darüber hinaus alles, was noch nicht zerstört worden war. Die Kampfstätten in Frankreich und Belgien glichen Mondlandschaften. Deutsches Territorium war nicht betroffen.
Zurückblieben brutalisierte, zerrüttete, verstümmelte, traumatisierte Menschen und Gesellschaften. Der Erste Weltkrieg stellte die Weichen für die verheerende Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Der US-amerikanische Historiker George F. Kennan bezeichnete ihn daher als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Im Ersten Weltkrieg erlebte der preußisch-deutsche Militarismus einen blutigen Höhepunkt. Ohne den Ersten Weltkrieg, seinen Voraussetzungen und Folgen, wären weder der Aufstieg Hitlers und der Nazi-Partei in Deutschland noch der bereits seit den 1920er Jahren in Deutschland vorbereitete Revanchekrieg, der Zweite Weltkrieg, möglich gewesen. Der Mainstream der deutschen Historiker rechtfertigte den Krieg und trug so dazu bei, den erneuten Waffengang ideologisch vorzubereiten.
Doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg, der noch grauenhafter war als der Erste, lebte der preußische Militarismus in Deutschland fort. Eines der zentralen Ziele der Regierungen in Westdeutschland bestand in der erneuten Aufrüstung und der Restaurierung einer neuen Weltmachtstellung. Die westdeutsche Historikerzunft hatte keine Probleme damit, sich dieser Zielsetzung unterzuordnen. An den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland lehrten in der Regel dieselben Geschichtsforscher, die auch bereits vor 1945 den Ton angegeben, den Ersten Weltkrieg gerechtfertigt und sich die Propaganda des Kaisers und seines Generalstabes zu eigen gemacht hatten, nämlich, dass Deutschland sich gegen andere europäische Mächte habe verteidigen müssen, in den Krieg hineingeschlittert, kurz niemand so recht verantwortlich zu machen sei für die Massenverbrechen zwischen 1914 und 1918. Die Mehrheit der deutschen Historiker identifizierte sich mit dem Kaiserreich, dessen Kriegszielen im Ersten Weltkrieg, lehnte die Weimarer Republik ab, unterstützte dann die Nazi-Diktatur und rechtfertigte auch den Zweiten Weltkrieg. In ihrer Dissertation »Historiker und Politik – Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus« zieht Karen Schönfelder das Fazit:
Über Jahre hinweg erfuhr die Kriegs- und Eroberungspolitik des nationalsozialistischen Deutschen Reiches eine bemerkenswerte Unterstützung aus der Historikerschaft.
Nach 1945 stellten sich deutschnationale Historiker schnell auf die neuen politischen Verhältnisse ein und konnten ihre Universitätskarrieren fortsetzen. Eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit fand nicht statt. Wie gewohnt und fern jeglichen Problembewusstseins stellte man sich in den Dienst des Staates, diesmal in den der jungen Bundesrepublik. So meinte der Kieler Historiker Michael Freund 1951, die deutsche Geschichtswissenschaft stehe unter dem
Gesetz einer nationalen und politischen Verantwortung
und müsse dazu beitragen, das Phänomen des Nationalsozialismus zu überwinden,
sodass er als Albdruck des deutschen Lebens einmal weichen kann.
Zur Erreichung dieses Zieles, so Freund, sei ein spezifischer Umgang mit den Quellen nötig.
Es darf nicht alles an Quellenmaterial unbesehen publiziert werden.
Als der Historiker Fritz Fischer 1961 sein Werk »Griff nach der Weltmacht – Die Kriegspolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-18« veröffentlichte, indem er dezidiert mit einer Fülle von Quellenmaterial nachwies, dass die deutschen Eliten systematisch den Ersten Weltkrieg vorbereitet und 1914 auch gewollt hatten, außerdem im Laufe des Krieges ihre Annexions- und Eroberungsziele nie aufgegeben hatten, wurde er von der Mehrheit der etablierten deutschen Historikerzunft beschimpft und ausgegrenzt. Erstmals hatte ein deutscher Historiker die in der Geschichtsschreibung fortlebenden Kriegsrechtfertigungen des kaiserlichen Generalstabes widerlegt und die deutsche Hauptverantwortung für den Ausbruch des Krieges herausgearbeitet. Gleichzeitig hatte er damit einen wichtigen Beitrag zur Frage nach den politischen und militärischen Kontinuitäten vom kaiserlichen Deutschland über den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik zur NS-Diktatur geleistet. Fritz Fischer vertiefte seine Analyse mit den Büchern »Krieg der Illusionen«, »Die deutsche Politik von 1911 bis 1914« und »Bündnis der Eliten« zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871 bis 1945.
Von den westdeutschen Traditionshistorikern wurde Fischer als Verräter, Tendenzhistoriker und Agent der DDR beschimpft. Obwohl seine Thesen auf dem Historikertag 1962 totgeschwiegen wurden, konnte die öffentliche Diskussion nicht verhindert werden und schon gar nicht die große Beachtung, die Fischers Forschungen im Ausland erhielten. Es scheint paradox. Fischers Arbeiten trugen erheblich zur internationalen Reputation der deutschen Geschichtswissenschaft bei, obwohl er zu Hause beschimpft und angefeindet wurde. Die sogenannte Fischer-Kontroverse der 1960er Jahre ist eine der zentralen historischen Auseinandersetzungen der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Fischer betonte immer wieder, dass er nicht in Abrede stelle, dass auch andere Großmächte im Zeitalter des Imperialismus expansive Politik betrieben und im Kriege ihre eigenen Kriegsziele verfolgt hätten, wie er wörtlich schrieb. Das ändere aber nichts daran, dass das kaiserliche Deutschland keinen Verteidigungskrieg geführt, sondern es bewusst auf einen Konflikt mit Russland und Frankreich habe ankommen lassen und weitreichende Kriegsziele formuliert habe. Rückblickend auf die Kontroverse schrieb Fischer 1977:
Was nun die methodischen Aspekte betrifft, die durch die Auseinandersetzung um das Buch geweckt und gefördert wurden, so gibt es Fort- und Rückschritte. Einerseits hat teils angeregt durch meine Arbeit, teils ganz unabhängig von ihr, im letzten anderthalbten Jahrzehnt die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Forschung zum Deutschen Kaiserreich Außerordentliches geleistet. Andererseits hat entgegen der Konzeption meiner drei Bücher und in offenbarem Fortwirken alter Denkformen eine psychologisierende Personalisierung stattgefunden.
Der letzte Satz über das Fortwirken alter Denkformen, die in einer psychologisierenden Personalisierung zum Ausdruck kämen, liest sich wie eine Kritik an Publikationen, die in jüngster Zeit erschienen und in den deutschen Medien ausgiebig diskutiert und beworben wurden. Die Rede ist von dem Buch mit dem programmatischen Titel »Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog« von Christopher Clark und dem Buch »Der große Krieg – Die Welt 1914 bis 18« des Berliner Politologen Herfried Münkler. Die grauenhafte Bilanz des Ersten Weltkrieges spielt für Clark keine Rolle. Er kümmert sich um die europäische Diplomatie und die vermeintlichen psychischen Befindlichkeiten der dort agierenden Akteure, die wie Schlafwandler gehandelt hätten, also bewusstlos und bar jeder Verantwortung. Alle seien in die große Katastrophe hineingeschlittert. Clark fällt damit hinter den Forschungsstand der 1960er und 70er Jahre zurück. Jegliche Form kritischer Sozialgeschichte bleiben ihm fremd, wie Erich später anmerkte.
Herfried Münkler sieht die Ursachen des Ersten Weltkrieges vor allem in Zufällen, die niemand habe vorhersehen können und für die folglich auch niemand verantwortlich gemacht werden kann. Die wesentliche Verantwortung des Deutschen Kaiserreiches für den Ausbruch des Krieges versucht er ebenso zu relativieren wie die deutschen Kriegsverbrechen, seien es die Massaker an belgischen Zivilisten gleich in den ersten Kriegswochen oder der Völkermord an den Armeniern, den das türkische Militär mit Billigung und Unterstützung der deutschen Verbündeten exekutierte. Warum erfreuen sich die Bücher von Clark und Münkler, die weitgehend altbekannte Rechtfertigungen der deutschen Kriegspolitik aufwärmen, gerade in den deutschen Massenmedien heute so großer Beliebtheit und werden zu Bestsellern hochgeschrieben? Der Historiker Volker Ulrich konstatiert in der Zeit, es gebe in Deutschland
tief sitzende Entlastungsbedürfnisse.
Und weiter?
Wenn schon die deutsche Alleinschuld an der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges außer Zweifel steht, so will man doch wenigstens nicht am Ersten Weltkrieg schuld gewesen sein, jedenfalls nicht schuldiger als andere Mächte. Dieser Wunsch scheint umso übermächtiger zu werden, je mehr Deutschland aufgrund seiner ökonomischen Stärke eine führende Rolle in Europa spielt. Wieder sind hier die wunderlichen Interviewäußerungen von Herfried Münkler in der Süddeutschen Zeitung von erfrischender Deutlichkeit. Zitat: Es lässt sich kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die Vorstellung hat, wir sind an allem schuld gewesen.
Der Euphemismus verantwortliche Politik bedeutet militärisch abgesicherte Großmachtpolitik. Und die ist nun mal nicht zu machen, wenn das Publikum immer wieder daran erinnert wird, zu welchen Verbrechen und Verwüstungen gerade diese Großmachtpolitik in der Vergangenheit geführt hat. Nicht unerwähnt kann bleiben, dass Münkler sich als Berater von Bundesregierung und Bundeswehr betätigt.
Vermutlich ist es nur eine Frage von kurzer Zeit, bis auch versucht wird, die Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg zu relativieren. Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 unter Vorherrschaft des Militärstaates Preußen stellten sich deutsche Historiker willig in den Dienst der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Eliten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die alten, verhängnisvollen Traditionen der Zunft werden weiter gepflegt. Nach Jahren kontroverser Diskussionen schrieb Fritz Fischer 1979:
In der Bundesrepublik hat sich das politische Leben, auch wenn sich eine 80-jährige Sonderentwicklung nicht mit einem Schlage überwinden lässt, im Wesentlichen wieder zu den ursprünglichen, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückgedrängten föderativen, liberalen und demokratischen Traditionen zurückgefunden und damit auch zu einem entspannten, normalisierten Verhältnis zur übrigen Welt im Sinne einer realitätsbewussten, friedlichen Zusammenarbeit mit allen Nachbarn.
Fischers Optimismus aus einer Zeit 10 Jahre vor der sogenannten deutschen Wiedervereinigung ist durchaus nachvollziehbar. Er starb 1999, in dem Jahr, als deutsches Militär unter Verstoß gegen das Völkerrecht und das Grundgesetz gemeinsam mit der NATO einen Krieg gegen Jugoslawien bzw. Serbien führte. Es war der erste Kriegseinsatz deutschen Militärs nach 1945, ein Tabubruch, der die Militarisierung der deutschen Außen- und Innenpolitik forcierte. Weitere Kriegseinsätze in verschiedenen Ländern folgten. Inzwischen spielt Deutschland als neue Großmacht wieder eine verhängnisvolle Sonderrolle in Europa und konkurriert darüber hinaus mit den USA, Russland, China und anderen Großmächten. Es scheint so, als kristallisierten sich in Europa ähnliche Konstellationen heraus wie vor dem Ersten Weltkrieg. Die Widersprüche zwischen Deutschland einerseits und Frankreich und England andererseits verschärfen sich. Frankreich und England intensivieren die militärische Zusammenarbeit und Deutschland mischt sich massiv in die inneren Angelegenheiten nicht nur osteuropäischer Länder ein. Spätestens der eskalierende Konflikt mit Russland um die Ukraine erinnert fatal an eine Politik, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg betrieben wurde. Und auch die Widersprüche zu den USA verschärfen sich. Für Fischers Optimismus bleibt heute kein Platz mehr. Liberale Tendenzen aus den Zeiten der 1848er Revolution und vom Ende der 1960er Jahre wurden seit 1989 immer weiter zurückgedrängt. Militaristische Traditionen und deutschnationales Denken, verbunden mit dem altbekannten Größenwahn, bestimmen zunehmend politische Diskurse. Dass Historiker und Medien diesen verhängnisvollen Weg wieder mitgehen werden, kann nach den jüngsten Debatten um den Ersten Weltkrieg kaum noch bezweifelt werden.
Kapitel 2 – Voraussetzungen für den Ersten Weltkrieg.
Nach drei Kriegen, 1864 Preußen und Österreich gegen Dänemark, 1866 Preußen gegen Österreich und Hannover, 1870-71 Deutsch-Französischer Krieg, wurde am 18. Januar 1871 in Versailles das Deutsche Reich unter Führung der Feudalaristokratie Preußen gegründet. Der preußische Militarismus durchsetzte fortan die gesamte Gesellschaft. Militärische Hierarchien und Umgangsformen prägten das Alltagsleben. Demokratische Bestrebungen wurden ausgegrenzt und unterdrückt. Die feudalen Eliten, so der Historiker Fritz Fischer, sicherten ihre Herrschaft durch die allgegenwärtige Armee.
Diese wirkte über die allgemeine Wehrpflicht und das Institut des Reserveoffiziers so prägend auf die Gesamtgesellschaft ein, dass eine Durchdringung aller Lebensbereiche mit dem militärischen Geist der Über- und Unterordnung erreicht wurde, wie es das zuvor im übrigen Deutschland nicht gegeben hatte. Schule, Universität und Kirche, vor allem die protestantischen Landeskirchen aus lutherischer Tradition mit ihrer engen Verbindung von Thron und Altar, sanktionierten diese Ordnung. Sie waren 1848 wie wiederum 1918 antirevolutionär. Der Kern der von ihnen geprägten Sittlichkeit war der Gehorsam.
Soweit Fritz Fischer. Der Aufstieg Deutschlands als Wirtschaftsmacht führte zwangsläufig zur Verschärfung der Widersprüche zu den anderen europäischen Großmächten, Frankreich, England und Russland. In Sedan und Waterloo-Feiern wurden antifranzösische Ressentiments und der Hass auf die Ideale der französischen Revolution geschürt. Krieger und Schützenvereine verbreiteten den militaristischen Geist auch in Kleinstädten und Dörfern. Volksfeste waren ohne Uniform, Orden, Pickelhauben, Gleichschritt und Marschmusik undenkbar.
Und die Außenpolitik wurde immer aggressiver. Da vor allem Englands Vormachtstellung als See- und Kolonialmacht gebrochen werden sollte, wurde die Kriegsflotte massiv ausgebaut. Seit 1884 eignete sich das Deutsche Kaiserreich überseeische Kolonien an, die man als Rohstoffquellen und Absatzmärkte für die Ausweitung der industriellen Produktion dringend zu benötigen glaubte. 1901 beteiligten sich deutsche Truppen gemeinsam mit anderen europäischen Mächten an der blutigen Niederschlagung des Boxeraufstandes in China. Von 1904 bis 1906 wurde der Aufstand von Namas und Hereros in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika niedergeschlagen, ein Krieg, den die beteiligten Kolonialoffiziere als Rassenkrieg organisierten. Ziel war die Ausrottung der als minderwertig definierten Einheimischen, die den deutschen Herren den Gehorsam verweigerten. Auch in Deutsch-Ostafrika wurden 1906 Aufstände niedergeschlagen. Für die überlebenden afrikanischen Männer und Frauen wurde die Zwangsarbeit eingeführt. Die Nilpferdpeitsche war bald das Symbol der deutschen Kolonialherrschaft.
Großmachtpolitik, Hochrüstung und der allgegenwärtige Gesinnungsmilitarismus verschmolzen mit rassistischen, sozialdarwinistischen und antisemitischen Ideologien. Die zunehmende Konkurrenz zwischen Großmächten und Industriezweigen spiegelte sich in Wahnvorstellungen von überlegenen und unterlegenen Rassen. In den Jahren vor dem Krieg machte es sich eine neue Wissenschaft, die Eugenik, zum Anliegen, durch Auslese und Ausmerze von Schwachen, Kranken, Leistungsverweigerern und Unangepassten den sogenannten Volkskörper zu optimieren. Der Krieg wurde zur ideologischen Konstante im Kampf ums Dasein, wie es hieß. Überhaupt kam es zu einer bis dahin nicht gekannten Verschmelzung von Wissenschaft, Aufrüstung und Repression.
Als innere Feinde, die den Kriegskurs der deutschen Eliten gefährden könnten, galten die Organisationen der Arbeiterbewegung und die Juden, welche nun nicht mehr Angehörige einer Religionsgemeinschaft waren, sondern biologistisch als Rasse definiert wurden. Trotz der rechtlichen Gleichstellung blieben Juden in der deutschen Armee von der höheren Offizierslaufbahn weiter ausgeschlossen.
1904/5 eskalierten die unterschiedlichen Großmacht- und Kolonialinteressen in der ersten Marokko-Krise, die beinahe zum Krieg geführt hätte. Seit 1908 gingen die militärischen Planungen davon aus, dass Deutschland zur Erweiterung seiner Einflusssphäre einen Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland führen müsse. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, wie sich das Verhältnis zu England entwickeln würde. Als in der zweiten Marokko-Krise 1911 England zugunsten Frankreichs intervenierte, scheute die deutsche Regierung noch vor einer militärischen Konfrontation zurück.
Doch die Aufrüstung wurde weiter vorangetrieben und deutsche Kriegsziele weiter präzisiert. Neben überseeischen Kolonien sollten auch wichtige Industriegebiete in Frankreich, Belgien und Russland annektiert und dem deutschen Herrschaftsbereich eingegliedert werden. Russland sollte durch die Förderung nationaler Unabhängigkeitsbewegungen und die Etablierung von formal unabhängigen, aber unter dem Einfluss Deutschlands stehenden Staaten nachhaltig geschwächt werden. Eine wichtige Rolle spielten in diesen Überlegungen die Ukraine, der Kaukasus, Polen, die baltischen Staaten und Finnland. Die deutschen Kriegsziele wurden durch Gutachten, Expertisen und Forderungen von Interessenverbänden der Wirtschaft und politischer Interessengruppen immer weiter ausgeweitet und in ihrem Kern bis zum Ende des Krieges, als die deutsche Niederlage längst feststand, aufrecht erhalten. Voraussetzung für einen siegreichen Krieg war allerdings die Eliminierung der innenpolitischen Gegner. Bereits 1905 hatte der Kaiser klar gemacht,
dass wir wegen unserer Sozialdemokraten keinen Mann aus dem Lande nehmen könnten, ohne äußerste Gefahr für Leben und Besitz der Bürger. Erst die Sozialisten abschießen, köpfen und unschädlich machen, wenn möglich per Blutbad und dann Krieg nach außen, aber nicht vorher und nicht a tempo.
Die Revolutionsangst war groß im wilhelminischen Deutschland. Als der Krieg in der zweiten Marokko-Krise erneut unmittelbar bevorzustehen schien, überlegten die Strategen, dass es gar nicht unbedingt nötig sei, die Arbeiterbewegung zunächst abzuschlachten und dann den Krieg zu führen, dass der Krieg vielmehr dazu genutzt werden könnte, die Opposition auszuschalten. Im Armeeblatt war 1911 zu lesen:
Für die inneren deutschen Verhältnisse wäre ein großzügiger Waffengang auch recht gut, wenn er auch den einzelnen Familien Tränen und Schmerzen bringt.
Als die Sozialdemokraten im Jahr darauf stärkste Fraktion im Reichstag wurden, verstärkte sich die Hoffnung auf die heilsame Wirkung des industrialisierten Krieges, in den die gesamte Bevölkerung eingebunden werden müsste.
Alfred Graf von Schlieffen, Chef des Generalstabes zwischen 1891 und 1905 und Hauptverantwortlicher für den Ausrottungskrieg gegen die aufständischen Namas und Hereros in Deutsch-Südwestafrika, entwickelte in dieser Zeit den Plan für einen Blitzkrieg gegen Frankreich, der nur erfolgreich geführt werden könne, wenn er von Anfang an als Entscheidungs- und Vernichtungsschlacht geplant würde. Schlieffen berief sich dabei ausdrücklich auf den preußischen Militärtheoretiker Clausewitz und entwickelte die Idee der Vernichtungsschlacht zur Theorie des Vernichtungskrieges weiter. dessen Realisierung er, da er 1913 starb, nicht mehr miterlebte. Sein Nachfolger Helmut von Moltke übernahm die Grundzüge des Schlieffenplanes und trieb mit seinem Mitarbeiter Erich von Ludendorff die Aufrüstung Deutschlands weiter voran. Die Idee vom Vernichtungskrieg wurde zunehmend mit rassistischen Elementen aufgeladen, wie sie bereits in den Kolonialkriegen zum Ausdruck gekommen waren. Jetzt kämpften nicht mehr Armeen gegeneinander, sondern vermeintlich höher- und minderwertige Kulturen, Weltanschauungen, Nationen, Völker und Rassen. Damit wurde die gesamte Bevölkerung in den Krieg einbezogen, der industriell organisiert sein musste. In der Theorie war der Schritt zum totalen Krieg getan. Die Praxis sollte bald folgen. Nicht nur Rüstungsspezialisten, Waffenentwickler und Militärs wussten, welche Auswirkungen ein zukünftiger Krieg, der von Jahr zu Jahr wahrscheinlicher wurde, auf Soldaten und Zivilbevölkerung haben würde. Wie ein industrialisierter und verwissenschaftlichter Krieg aussehen würde, war von aufmerksamen Beobachtern der gesellschaftlichen Entwicklung schon Jahre vor Ausbruch des Krieges vorauszusehen. So schrieb Wilhelm Lazarus bereits 1912.
Einst war es ein Reitertod, ein ehrlicher Soldatentod. Jetzt ist es ein Massentod. Von Technikern, von Maschinen werden wir vom Leben zum Tode befördert. Und wie man Knöpfe und Stecknadeln im Großbetrieb erzeugt, erzeugt man nun die Krüppel und die Leichen mit Maschinenbetrieb. Maschinen sind auf uns gezückt. Wir laufen ja nur gegen die Maschinen an. Und die Maschine triumphiert in unser Fleisch hinein. Und die Maschine trinkt das Blut aus unseren Adern und säuft es eimerweise aus. So massenhaft, so kaltblütig, so sachverständig rottet man nur das Ungeziefer aus. In diesem Kriege sind wir nichts als Ungeziefer mehr. Kommt doch, seht ihr Feldherrn der Explosion, dass der Mensch sich selber aufgegeben und zu einer Kruppschen Militärmaschine sich entwickelt hat.
Die Rüstungsschmiede von Krupp stand hier stellvertretend für die gesamte Branche. Die vorausgesagten Schrecken wurden 2 Jahre später Realität. Doch diese war grauenhafter als alles Vorausgesagte. Neue Waffen, darunter Giftgas, Panzer und Flugzeuge, führten zu nie dagewesenen Verwüstungen von Städten und Landschaften und zu Verletzungen, wie sie bislang nicht bekannt waren. Zerfetzte Gliedmaßen, verätzte Augen und Lungen, weggeschossene Gesichter, mit denen die ehemaligen Soldaten oft noch jahrelang versteckt in Sanatorien leben mussten. Ärzte und Psychiater stellten sich vorbehaltlos in den Dienst des Militärs. Zerschossene Körper wurden zusammengeflickt, um das Menschenmaterial so schnell wie möglich wieder an die Front schicken zu können. Traumatisierte und Verweigerer wurden in Psychiatrien mit Dauerbädern gefoltert, bis sie gebrochen oder wieder kriegsverwendungsfähig waren. Der bayerische Schriftsteller und Antimilitarist Oskar Maria Graf beschreibt in seinem Buch »Wir sind Gefangene«, wie Ärzte und Psychologen funktionierten und wie sie ihn und andere be- und misshandelten.
Doch kritische Stimmen waren Ausnahmen. Die Mehrzahl der Journalisten und Literaten verherrlichten den Krieg und das Blutbad. Thomas Mann, der Autor des 1901 erschienenen Romans »Die Buddenbrooks«, beschrieb im Herbst 1914 seine Gefühle bei Ausbruch des Krieges.
Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler, nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte? Krieg. Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung.
Ausgerechnet der Krieg sollte frischen Wind in die muffigen gesellschaftlichen Verhältnisse des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaates bringen? Und wie verhielt sich die Linke bei Kriegsausbruch, die sich über Jahre gegen den Krieg engagiert und in unzähligen Zeitungsartikeln und Flugblättern gegen Aufrüstung und Krieg Stellung bezogen hatte? Linke, die immer wieder betont hatten, sie würden nicht auf die französischen, britischen und russischen Kollegen schießen? Was taten die Gewerkschaften, die große sozialdemokratische Partei, die kleinen Gruppen der Anarchisten? Begeistert unterstützten die meisten den Kriegskurs der kaiserlichen Regierung. Auch hier war es nur eine Minderheit, die sich dieser Politik verweigerte. Oskar Maria Graf erinnert sich.
Wo waren sie alle hin, die mich gelehrt hatten, dass ein Anarchist dem Staat auf keinen Fall dienen darf, dass er vor allem jeden Militär- und Kriegsdienst unbedingt verweigern muss? Als Kriegsfreiwillige waren sie in Scharen in die Kasernen gelaufen. Eine ungeheure Enttäuschung, Wut, Hass und Ekel vor diesen Schwätzern erfasste mich.
Nicht nur der rechte Flügel der Sozialdemokraten hatte entgegen allen öffentlichen Verlautbarungen schon Jahre vor dem Krieg deutlich gemacht, dass sie gegebenenfalls doch die Kriegspolitik des Deutschen Reiches unterstützen würden. Bereits nach der Aufhebung der Sozialistengesetze hatte August Bebel im Reichstag dem neuen Kanzler und General Leo von Caprivi, der zuvor den Eifer sozialdemokratischer Soldaten gelobt hatte, geantwortet:
Ich glaube sogar, dass die Bereitwilligkeit, mit der gerade meine Parteigenossen sich der vorschriftsmäßigen Disziplin gefügt haben, ein Ausfluss der Disziplin ist, die ihnen das Leben beibringt. Die Sozialdemokratie ist also gewissermaßen eine Vorschule für den Militarismus.
Und auch koloniale Eroberungen lehnte Bebel nicht grundsätzlich ab. Während in China auch durch deutsche Truppen der Boxeraufstand gegen die europäischen Großmächte blutig niedergeschlagen wurde, sagte der Sozialdemokrat, der diese brutalen Methoden kritisierte, im Reichstag:
Wirkliche, echte, deutsche, europäische Kultur und Zivilisation in der ganzen Welt zu verbreiten, wo immer es daran fehlt, ist eine große und schöne Aufgabe. Aber es kommt auf die Art und Weise an, wie man diesen Gedanken durchführt. Es kommt auf die Art und Weise an, wie man zu den fremden Völkern kommt, denen man Kultur und Zivilisation bringen will.
Dass die deutsche und europäische Kultur und Zivilisation höherwertig sei als die in den Kolonialgebieten, stand für den linken Sozialdemokraten Bebel außer Frage. Der rechte Flügel der SPD unterstützte ohnehin die deutsche Kolonialpolitik und vertrat antisemitische Positionen. Einer seiner exponierten Vertreter, Gustav Noske, setzte sich aus nationalen Gründen gegen die Beschäftigung von Farbigen auf deutschen Schiffen ein und, unfähig zur inhaltlichen Auseinandersetzung, beschimpfte er Rosa Luxemburg vom linken Flügel der SPD, an deren Ermordung er später beteiligt war, als polnische Ostjüdin. Die Reichsregierung brauchte keine Angst mehr zu haben, dass Gewerkschaften und Sozialdemokraten sich in ihrer Mehrheit gegen den Krieg positionieren oder ihn womöglich zu einer Revolution nützen würden. Die antimilitaristische Minderheit war marginalisiert und der Krieg mit der damit verbundenen nationalistischen Propaganda würde, damit rechneten die Militärstrategen, auch die Sozialdemokraten in die deutsche Volks- und Kriegergemeinschaft einschweißen. In einem Gedicht von Heinrich Lersch, Kesselschmied aus dem Ruhrgebiet, der den Krieg begeistert unterstützte, kommt das schlechte Gewissen darüber, den Kollegen auf der anderen Seite der Front getötet zu haben, auf zynische Weise zum Ausdruck.
Mein Kamerad Franzos, dich traf ich gut. Du musst mir nicht böse sein, dass ich dich schoss. Ich bin dein Bruder, ja, bin dein Genoss. Wir sind erlöst durch eines Gottes Blut. Es muss so sein, es wächst wie Gras und Baum, der Menschheit strebend Volk sich hin zum Licht. Zwei gleiche Bäume stehen zusammen nicht, der eine frisst des anderen Licht und Raum.
Der Autor fasst hier den typischen Sozialdarwinismus jener Zeit in Verse. Von ihm stammen auch die berüchtigten Verse, welche die Nazis später gerne rezitierten.
Ein freier Deutscher kennt kein kaltes Müssen. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen.
Schon wenige Tage nach Beginn des Ersten Weltkrieges zeigten die deutschen Truppen in Belgien, wozu sie fähig waren.
Kapitel 3. August 1914. Massaker und Heldenlegenden.
Zur Realisierung des Schlieffenplans, der vorsah, Frankreich in wenigen Wochen vernichtend zu schlagen, war eine gigantische Invasionsarmee notwendig. 5 Armeen sollten über Mittel- und Südbelgien nach Frankreich eindringen, die französischen Truppen im Norden schlagen und dann auf Paris vorstoßen. Die Grenze in Elsass-Lothringen sollte von 2 weiteren Armeen gegen französische Interventionsversuche gesichert werden. Der Sieg im Westen sollte sehr schnell errungen werden, damit die dann frei werdenden deutschen Truppen das österreichische Heer im Kampf gegen Russland unterstützen könnten, und zwar bevor die russische Mobilmachung abgeschlossen war, um so auch den Krieg im Osten rasch zu beenden.
Alles hing also davon ab, dass die deutschen Truppen so schnell wie möglich durch das neutrale Belgien nach Frankreich vorstießen. Am 4. August 1914 überschritten deutsche Truppen zwischen Aachen und Malmedy auf einer Breite von 40 Kilometern die Grenze des neutralen Belgien und rückten in 5 gleichzeitig angreifenden Kolonnen auf das Industriezentrum Lüttich vor, das durch einen Ring von Forts gesichert war. Die deutschen Planer hatten damit gerechnet, dass der Raum Lüttich von etwa 6.000 regulären Soldaten und 3.000 Angehörigen der belgischen Zivilgarde verteidigt würde, deren Widerstand durch 39.000 deutsche Soldaten gebrochen werden sollte. Doch zur Überraschung der Deutschen standen ihnen nicht 9.000, sondern 32.000 bewaffnete Kräfte gegenüber, die zur Verteidigung der strategisch wichtigen Region zusammengezogen worden waren. Die belgische Regierung und die Militärführung hofften, durch effektiven Widerstand Zeit zu gewinnen, damit Frankreich und England in die Kämpfe eingreifen könnten.
Den Deutschen gelang es zwar, den Verteidigungsring zu durchbrechen und bereits am 7. August Lüttich einzunehmen, doch der frontale Infanterieangriff brach zusammen, da die Forts in den Händen der Belgier blieben, die eine wirksame Verteidigung organisierten. Unter schweren Verlusten mussten die deutschen Truppen Lüttich wieder aufgeben und sich auf ihre Ausgangspositionen und zum Teil noch weiter zurückziehen. Allein die 34. Brigade der Deutschen hatte 1150 Mann und 30 Offiziere verloren. Die 14. Brigade verlor über die Hälfte ihrer Mannschaften und viele Offiziere. Der schnelle Vorstoß war misslungen. Die im Schlieffenplan projektierte schnelle Eroberung und Vernichtung Frankreichs drohte zu scheitern. Damit wäre der Krieg bereits zu diesem Zeitpunkt verloren gewesen.
Die oberste Heeresleitung warf weitere 60.000 Mann unter dem Befehl des Generals von Einem an die Front. Ab dem 10. August wurde der Verteidigungsring der Belgier ununterbrochen mit schwerer Artillerie beschossen. Erst 6 Tage später kapitulierte das letzte Fort. Nun konnten die Deutschen weiter durch Belgien Richtung Frankreich vorrücken. Doch der Preis, den die Angreifer hatten zahlen müssen, war enorm gewesen, konstatieren die Historiker John Horn und Alan Kramer.
Wo Schlieffen, der seinen Plan 1912 überarbeitet hatte, für die Einschließung von Lüttich und Namur lediglich eine Division vorgesehen hatte, bedurfte es allein für Lüttich des Einsatzes von 8 Divisionen. Und der Sieg kostete die Deutschen nicht nur wertvolle Zeit, sondern war auch mit hohen Verlusten verbunden. 5.300 Gefallene, Vermisste und Verwundete.
Soweit der Überblick. Wenden wir uns nun den blutigen Einzelheiten zu, die in den Militärchroniken und Geschichtsbüchern in der Regel ausgeblendet werden. Die am 2. August 1914 begonnene allgemeine Mobilmachung war im Osten am 12. August und im Westen erst am 17. August abgeschlossen. Bis dahin, also im Vorfeld der eigentlichen Mobilisierung, sollten 6 Infanteriebrigaden unter dem Befehl des Generals Otto von Emmich Belgien niederwerfen und die Marschroute nach Frankreich für die nachrückenden mobilisierten deutschen Truppen freikämpfen.
Emmich bekleidete seit 1909 den Dienstgrad eines Generals der Infanterie und war seit dieser Zeit gleichzeitig kommandierender General des 10. Armeekorps in Hannover. 1911 hatte er sich gemeinsam mit seinen Offizieren an der Enthüllung einer Gedenktafel in der Garnisonskirche für die hannoverschen Gefallenen des Kolonialkrieges in Deutsch-Südwestafrika beteiligt. Nun sollte er mit Teilen des 10. Armeekorps die Festung Lüttich durch einen Handstreich nehmen, wie es in einer hannoverschen Militärchronik heißt. Wie bereits beschrieben, scheiterte der geplante Handstreich am belgischen Widerstand, Die Deutschen blieben unter schweren Verlusten vor Lüttich stecken. Unter ihnen die hannoversche 38. Infanteriebrigade mit dem Füsilierregiment 73 und dem Infanterieregiment 74. Bei den zurückgeschlagenen und festsitzenden deutschen Einheiten machte sich Panik breit. Beim Einmarsch in Belgien am 4. August 1914 hatte von Emmich öffentlich bekannt gegeben, die belgische Bevölkerung werde nicht als feindlich betrachtet, die Deutschen wollten nur nach Frankreich durchmarschieren. Falls es aber zu Sabotageakten käme, sollte hart durchgegriffen werden.
Seit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 und den Kolonialkriegen hatte sich in der preußisch-deutschen Armee eine tief sitzende Angst vor dem Eingreifen bewaffneter Zivilisten festgesetzt. Franc-Tireurs, wie sie damals genannt wurden, Freischärler, Partisanen, wie man heute sagt. Widerständige und womöglich bewaffnete Zivilisten betrachtete die Reichswehr sowohl im Innern als auch in besetzten Ländern als zu bekämpfende Feinde. In einem militaristischen Buch aus den 1920er Jahren mit dem Titel »Deutschlands Gegner im Weltkriege« heißt es, bei den Franc-Tireurs habe es sich um »die übelste Erscheinung des Krieges« gehandelt. Für die Verfasser scheinen Millionen von Toten und Verstümmelten dagegen unwichtig gewesen zu sein.
Obwohl es, wie man heute weiß, so gut wie keinen bewaffneten Widerstand von belgischen Zivilisten gegen die deutschen Aggressoren gab, steigerte sich bei den feststeckenden Soldaten und Offizieren die Franc-Tireurs Angst zur Panik. Zivilisten und Zivilistinnen wurden nun als irreguläre, feindliche Kombattanten behandelt und wurden Opfer schwerster Kriegsverbrechen durch deutsches Militär. Es kam zu Massenerschießungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und Deportationen. Beteiligt waren auch Soldaten aus Hannover.
Ein Beispiel. Nachdem die hannoverschen Füsilierregimenter 73 und 74 aus der 28. Brigade und andere Einheiten am 5. August vor dem Fort Boncel zurückgeschlagen worden waren, ließen sie ihre Frustration an den Einwohnern umliegender Dörfer aus. In Louvigny wurden mehr als 80 Geiseln genommen, von denen 17 erschossen wurden. Dann plünderten die Deutschen den Ort, ließen ganze Lastwagen mit Kriegsbeute abtransportieren und steckten die Häuser an. In einem anderen Ort wurden Frauen und Kinder gegen den Kanonenbeschuss aus dem Fort Boncel 2 Tage lang als menschliche Schutzschilde auf einer Brücke festgehalten, wobei 6 Personen umkamen. Ähnliche Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung wiederholten sich in fast allen Kampfgebieten in Belgien. Die Historiker John Horn und Alan Kramer in ihrer Studie Deutsche Kriegsgräuel 1914.
Bis zum 8. August hatten alle 13 deutschen Infanterieregimenter, die an dem ersten Angriff auf Lüttich beteiligt waren, schwere Gewaltverbrechen an der Zivilbevölkerung begangen. Diese stellten demnach mehr dar als das Treiben vereinzelter krimineller Elemente.
Auch beim weiteren Vormarsch nach dem Fall Lüttichs am 7. August 1914 begingen deutsche Soldaten weitere Kriegsverbrechen gegen Zivilisten. Einige wenige Beispiele. Nachdem bereits zahlreiche Dörfer geplündert und gebrandschatzt worden waren, wurde am 17. 18. August die Stadt Visée systematisch geplündert und zerstört. 600 Häuser wurden niedergebrannt und 23 Einwohner getötet.
In Lüttich wurden nach der Eroberung der Stadt mehr als 60 Zivilisten ermordet und zahlreiche Häuser angesteckt. Und 400 russisch-jüdische Studenten und andere Einwohner Lüttichs in ein Gefangenenlager bei Munster in der Lüneburger Heide deportiert.
Am 21. August wurden in Tamin Einwohner in der Kirche zusammengetrieben und die umliegenden Häuser angesteckt. Am Abend holten die völlig enthemmten Deutschen die Männer aus der Kirche und trieben sie unter Misshandlung und Beschimpfung zum Ufer der Sambre, um sie dort mit Gewehren, Gewehrkolben, Bajonetten und Maschinengewehren niederzumetzeln. Belgische Zeugen erinnern sich, dass sich das protestantische 77. Infanterieregiment aus Hannover bei den antikatholischen Beschimpfungen der in der Kirche eingesperrten Menschen besonders hervorgetan hatte.
Erwähnt sei auch noch, dass als sogenannte Vergeltungsmaßnahme in der Universitätsstadt Löwen, in der keinerlei Widerstand geleistet wurde und aus der alle belgischen Kampfverbände abgezogen waren, 248 Zivilisten ermordet wurden und ein Sechstel aller Gebäude zerstört wurde, darunter die wertvolle Universitätsbibliothek und die historische Altstadt. Tausende von Zivilisten fielen der Reichswehr zum Opfer, wurden misshandelt, deportiert und verloren ihr gesamtes Hab und Gut.
Wenige Wochen später verloren die Deutschen die Schlacht an der Marne. Der schnelle Vorstoß auf Paris blieb stecken. Der Bewegungskrieg ging in einen zähen Stellungskrieg über. Bereits Mitte September 1914 war der Schlieffenplan gescheitert. Der militärische Traum vom schnell beendeten Krieg entpuppte sich als Illusion. Den Militärstrategen war klar, dass Deutschland die Ressourcen fehlten, um einen lang andauernden Stellungs- und Zermürbungskrieg gewinnen zu können. Zumal die deutsche Armee, die einen Großteil des Offizierskorps und Zehntausende von Soldaten bereits verloren hatte, zu weiteren Angriffshandlungen nicht mehr in der Lage war. Generalstabschef und Kriegsminister Falkenhayn schätzte den Krieg bereits im Herbst 1914 als eigentlich verloren ein, wie er sagte.
Eine Niederlage und die damit verbundene Desillusionierung der Kriegsbegeisterten, so befürchteten die Verantwortlichen, könnten unabsehbare Folgen für den Bestand der Monarchie haben. Mit manipulierten Siegesmeldungen versuchten Regierung, Militär, Kirche und Presse, die Bevölkerung weiter auf Kriegskurs zu halten. Da die deutschen Eliten ihre Annexionsziele in Frankreich, Belgien und Russland nicht aufgaben, war ein Friedensschluss kaum möglich. Also gingen das sinnlose Massenschlachten und Blutvergießen, die Vergeudung von Ressourcen und die Vernichtung von Städten, Dörfern und Landschaften bis 1918 weiter. Wichtig für die Aufrechterhaltung von Kriegsmoral, Kampf und Leidensbereitschaft war die Produktion von Heldenlegenden und Märchen. So galt Otto von Emmich schon zu Lebzeiten als »Held von Lüttich«, auf denen markige Verse gedichtet wurden, wie diese von Friedrich Husson.
Unsere Kerls, die wollten nach Frankreich hinein, in einem Ritt nach Paris vom Rhein. Da lag das Lüttich mitten im Weg, nicht rechts, nicht links, Pfad oder Steg. Da sprach der General Emmich, Gott, Sakrament, das nehm ich. Gott, Dunner, wie will er das nehmen ein, wo so viele Forts und Kanonen sein? Da sagt der, wir rennen ein Loch, passt auf, ihr Kerls, und nehmen es doch. Dass sie uns hindern, würmt mich, aber passt auf, das stürmt sich.
Und so weiter. Diese gewaltverherrlichenden, doppeldeutig sexistischen und stümperhaften Verse wurden zur Hebung der Kriegsbegeisterung selbst in Schulbüchern abgedruckt, wie Karl Kraus in der Zeitschrift Die Fackel 1916 entsetzt feststellte. Ein anderes Emmich-Gedicht wurde noch deutlicher.
Und das war der Herr von Emmich, dieser sprach die Festung Nemmich, Fräulein Lüttich schrie vor Lust, und sie hat sich ihm ergeben in dem Jahr, in dem wir leben, an dem 7. August.
Solche Fantasien soldatischer Männer hatten eine reale Basis. Während der Massaker in Belgien war es auch immer wieder zu Vergewaltigungen von Frauen durch deutsche Soldaten gekommen. Augenzeugen berichteten später, dass auch Massenvergewaltigungen vorgekommen seien. Der für den Vormarsch in Belgien und die Eroberung Lüttichs verantwortliche General Otto von Emmich, der das Ende des Ersten Weltkrieges nicht mehr miterlebte, weil er am 22. Dezember 1915 starb, wurde in Hannover hoch verehrt. 1915 beförderte ihn die Stadt zum Ehrenbürger und benannte 1933 einen Platz nach ihm, der diesen Namen noch heute trägt. Und dann gibt es in Hannover auch noch die Emmich-Cambrai-Kaserne, in der heute die zentrale Feldjägerschule der Bundeswehr residiert. Während Emmich und andere Kriegsverbrecher wie etwa Hindenburg immer noch öffentlich geehrt werden, ist von den Massakern und Kriegsverbrechen, die unter ihrer Verantwortung geschahen, in der örtlichen Militärgeschichtsschreibung nicht die Rede. Die Taten der sogenannten Helden und ihre Verbrechen vor allem an der Zivilbevölkerung werden weitgehend verschwiegen. Genau wie in den neuen, viel beworbenen Publikationen von Clark und Münkler. Anders ist militärische Traditionspflege in Deutschland nicht möglich.
Landes, um sein oder nicht sein Zeit zu machen und Zeit zu leben. Wir werden uns sehen bis zum letzten Auf und Anfang und wir werden uns sehen auf den